Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir feiern heute eine kleine Premiere. Es ist die 15. Aufnahme, also nicht ganz eine runde Zahl, aber auf jeden Fall ein großer Meilenstein für den Podcast. Wir haben letztes Jahr schon gestartet. Die Aufnahme findet jetzt hier gerade im tiefsten Winter statt. Draußen liegt Schnee. Ich glaube, bei meinem Gast liegt wahrscheinlich auch gerade Schnee noch vor der Tür. Wenn ihr die Folge hört, sind die Temperaturen hoffentlich schon ein bisschen wärmer. Wir haben noch ein paar Folgen in petto. Das heißt, da kommt oder habt ihr hoffentlich schon ganz viel gehört. Wir jetzt noch nicht, seitdem wir hier aufnehmen. Aber erstmal ein recht herzliches Willkommen bei meinem Gast. Und zwar habe ich den Stefan Scheller bei mir. Hi.
Hi, grüß dich Florian. Schön, dass ich da sein kann.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich riesig darauf, weil wir sprechen heute über ein Thema, was mich 2024 sehr beschäftigen wird, weil es, glaube ich, auch die deutsche Wirtschaft sehr stark beschäftigt. Gerade nach den letzten Jahren, wo es eigentlich schon die ganze Zeit Thema war, geht es, glaube ich, momentan eher so ein bisschen Richtung Effizienz. Und wir sprechen heute über das Thema, wie hybride Arbeit gelingen kann. Und obwohl wir das eigentlich jetzt schon seit 2-3 Jahren und eigentlich schon davor sehr lange machen und eigentlich wissen müssten, wie es funktioniert, habe ich so das Gefühl, dass die Unternehmen jetzt gerade erst anfangen, so ein bisschen so Richtung Effizienz und Effektivität auf dieses Thema draufzuschauen und mal schauen, okay, haben wir das die letzten Jahre eigentlich richtig gemacht und wie funktioniert das Ganze? Und was hat der Faktor Mensch eigentlich damit zu tun? Wie müssen Büros aussehen? Wie sieht die Technik dahinter aus? Und das sind alles Dinge, die werden wir heute einmal in der Tiefe beleuchten. Aber erstmal ein bisschen was zu dir. Stell dich doch mal den Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen etwas vor.
Das mache ich gerne. Und zwar bin ich in 2 Rollen aktiv und bekannt. Zum einen habe ich einen Vollzeitjob als sogenannter Fachberater Personalmarketing bei der DATEV EG in Nürnberg. Beschäftige mich quasi da schon sehr, sehr intensiv auch mit diesem Thema heute. Habe unter anderem da ein Buch dazu geschrieben. Und in meiner zweiten Rolle als Perso-Blogger betreibe ich seit über 10 Jahren persoblogger.de. Vom persönlichen Blog bis hin zum HR-Portal und jetzt ganz neu seit Herbst letzten Jahres den Perso-Blogger-Club.
Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Die DATEV ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen. Auch ich sehe immer, ihr seid sehr, sehr aktiv, gerade auf LinkedIn. Ihr habt ja so ein Corporate-Influencer-Programm da vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Vielleicht mal so 2, 3 Sätze dazu, bevor wir gleich tief einsteigen. Wie läuft das bei euch so ab? Wie kam das, dass so eine, ich sag mal doch eher etwas trockene Software, also eine Buchhaltungssoftware, nach außen so einen coolen, modernen Eindruck machen kann und auch intern ja auch so gelebt wird? Also es ist ja nicht nur, dass der Eindruck von außen so ist, sondern ihr seid intern, glaube ich, auch eine sehr coole Truppe.
Ja, da merkt man aber schon, dass wir hier noch massiv Informationsbedarf haben. Es geht nicht nur um eine Buchhaltungssoftware, das ist ein Teil. Wir haben weit über 200 Softwareprodukte und sind eine der größten IT-Dienstleister Europas. Und genau deswegen im Prinzip, ne, weil du auch einen sehr, sehr, sage ich mal, fokussierten Eindruck hast, ist es auch notwendig, dass wir in der Außendarstellung einfach auch zeigen, was wir wirklich können und was wir und wer wir sind. Insofern ist das Thema im Corporate Influencer Programm, wir nennen es Botschafter, DATEV Botschafter Programm, einer der Bausteine, um authentisch nach außen zu gehen mit Menschen, die einfach erzählen aus ihrem Alltag, was sie tun und ganz oft diesen, das hätte ich nicht gedacht, Moment erzeugen und genau darauf kommt es an, ne?
Ja, habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal gesehen bei einigen Leuten, die DATEV-Botschafter waren auf LinkedIn, die dann vor allem über die Arbeit gesprochen haben. Und über das wollen wir heute auch, über die Arbeit zu reden und nicht nur über ein Tool oder ein ganz bestimmtes Thema, sondern wir wollen über Arbeit und den Faktor Mensch bei dieser Arbeit sprechen. Kommen wir mal zu dem Thema modernes Arbeiten. Wie sortierst du diesen Begriff momentan ein? Was sind so die Key Facts für dich, wenn wir jetzt erstmal so ein bisschen auf der Metaebene einsteigen? Was macht modernes Arbeiten zurzeit für dich aus?
Ist insofern eine spannende Frage, die man vermutlich sogar eine Masterarbeit oder eine Doktorarbeit schreiben kann. Liegt daran, du hast es jetzt moderne Arbeit, manche nennen es die Arbeit der Zukunft und irgendwo wabert so dieses Buzzword New Work auch noch mit rum, ne? Und ich glaube, dass jeder da so ein bisschen was aus seinem eigenen Erfahrungshorizont einbringt, was die Definition des Ganzen angeht. Insbesondere, und da kommen wir ja auch so ein bisschen her, noch aus der Corona-Pandemie, die uns gezeigt hat, dass wir digital eigentlich auch gut arbeiten können, hat man sehr schnell gesagt, so, jetzt haben wir New Work ja schon erlebt. Also sprich, wir arbeiten mobil, wir arbeiten im Homeoffice, wir haben vieles digital. Da ist aber aus meiner Sicht deutlich zu wenig drin. Sondern die Frage stellt sich ja generell auch, wie funktionieren Unternehmen überhaupt? Braucht es für eine Kulturerhaltung, kommen wir nachher sicher auch drauf, ein Vor-Ort-Zusammenarbeiten, ist reines digitales Arbeiten das, was man als Arbeit der Zukunft macht, oder geht es in die Richtung Hybrid? Es geht darum, wie lange wollen wir arbeiten? Was ist eigentlich der Wert der Arbeit? Also sprich, gibt es eine Art tiefer gelegenen Purpose? Oder reden wir am Ende nur über Pflichterfüllung, was der Arbeitsvertrag hergibt, gegen Entgelt? Das sind also nur einmal ein paar Punkte, die zusammengenommen die etwas auf der Metaebene liegende Fragestellung beantworten sollen. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und dann kannst du sagen, das ist moderne Arbeit oder auch Arbeit der Zukunft.
Leute, ich hatte auch einen Begriff Arbeitswelt 4.0 genannt. Ihr merkt jetzt schon bei den Ausführungen von Stefan, die Palette ist sehr breit, mit dem man sich beschäftigen kann. Und ich unterstreiche das, ich glaube, eine Masterthesis kann man sehr leicht damit füllen von den Themen her. Da schreibt man ganz locker mal 100, 200 Seiten zusammen. Ich könnte das Fass jetzt noch aufmachen und noch 20, 30 weitere Aspekte nennen, aber ich glaube, das würde auch den Rahmen dieses Podcasts ein bisschen sprengen. Ich glaube, ihr könnt es euch ganz gut vorstellen, welche Aspekte alles da drin sind. Also gerade so Thema Alignment momentan herzustellen. Also wie könnte ich die Teams sozusagen allein auf die Unternehmensstrategie, ist auch, glaube ich, ein ganz großes Thema, mit dem sich die Unternehmen gerade beschäftigen. Und auch das hat viel mit der modernen Arbeit zu tun. Ich war die Woche auf einer Buchrelease-Party zum Thema digitalen Stress. Und auch da war das Thema moderne Arbeiten direkt wieder mit im Fokus, weil es hieß, okay, wie schaffe ich denn Alignment bei den Leuten hin? Wie kann ich die Leute fit machen? Wie schaffe ich es, Mental Health herzustellen? Und was hat Führung damit vor allem zu tun? Also die Führungskräfte da draußen. Welchen Einfluss haben die? Und was hat die Organisationsform auch für einen Einfluss da drauf? Also wie agil bin ich vielleicht? Wie offen kann ich mit Themen auch umgehen? Also so Thema Burnouts zum Beispiel. Kann ich das einfach ansprechen? Oder bin ich dann karrieretechnisch komplett unten durch? Welche Strukturen herrschen? Also es gibt sehr viele Aspekte, die man da ansprechen kann, die einen sehr, sehr großen Einfluss darauf haben. Und ja, damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Deswegen gibt es diesen Podcast hier. Und falls ihr noch nicht abgeschaltet habt, dann werden wir da jetzt auf jeden Fall mal wieder hoffentlich ein Thema beleuchten und euch einen kleinen Anreiz geben. Stefan, wie stark ist der Faktor Mensch noch in diesem System mit drin, in diesem modernen? Ist das so der Hauptaspekt noch oder ist eigentlich die Technik mittlerweile so das führende Element?
Das ist, glaube ich, eine Frage der Haltung. Für mich, wenn du mich fragst, ist der Mensch absolut das Zentrale, weil ja auch der Mensch Technik nutzt und die kann er gut nutzen, die kann er weniger gut nutzen. Sie kann den Menschen vielleicht in manchen Punkten ersetzen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, müssen wir, wenn wir über diese moderne Arbeit sprechen, vor allem über Menschen, über Zusammenarbeit von Menschen sprechen, und dann ist Technologie ein Thema, aber für mich ist der Mensch auf jeden Fall mit das Wichtigste. Da würden die Unternehmer wahrscheinlich sagen, naja, aber der Geschäftszweck ist ja eigentlich das Wichtigste im Unternehmen, sage ich ja, aber der hängt bei den allermeisten Unternehmen natürlich ganz stark auch von den Menschen ab.
Ja, ist ja auch gerade diese etwas Negativmeldung, dass die deutschen Firmen planen, bis zu 5% ihrer Stellen abzubauen und durch Technik zu ersetzen. KI ist da das ganz große Stichwort. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, macht dich das ja eher ängstlich oder denkst du, da entstehen ja auch ganz viele neue Jobs und wir müssen uns einfach nur in einer ganz großen Transformation bewegen?
Ich denke, dass man da unterscheiden muss zwischen der Metaebene, auch weit volkswirtschaftlich. Da kann ich natürlich so Zahlenbeispiele aufmachen. Für jemand, der oder die jetzt schon, sage ich mal, 30 Jahre arbeitet und sagt, puh, mir fällt dieses ganze Digitalthema eh schon schwer und jetzt kommt da etwas auf uns zu, was meinen Job kostet und ich werde jetzt quasi durch Technologie ersetzt. Da kann man nicht einfach so argumentieren, naja, es entstehen ja wieder neue Jobs, ne, um diese KI zu bedienen, sondern da haben wir dann echte, ich sag mal, menschliche Betroffenheit. Generell, mir macht es erstmal keine Angst. Ich glaube, dass wir in diesem Hype-Cycle, den Gartner da uns schon seit Jahren eigentlich nahelegt, wie man so Trends betrachtet, da geht ja erstmal so ein richtiger Boom los. Ja, das fängt ganz langsam an, dann steigt es exorbitant nach oben, ist also Hype. Und dann kommt aber das sogenannte Tal der Tränen. Das heißt, dann plötzlich sind alle enttäuscht und sagen, oh, da hat man uns aber viel versprochen, ja. Und insofern glaube ich auch, wenn man das jetzt auf deine Frage bezieht, dass es noch lange nicht raus ist, ob dann nicht Menschen doch wieder eingestellt werden, wenn die Krise vorbei ist. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt nur wegen KI und Co. macht, wenn man Menschen entlässt. Das hat immer ganzheitliche unternehmerische Gründe aus meiner Sicht. Und es muss sich erst mal beweisen, wenn man dann aus dem Tal der Tränen so in diese Produktivitätsphase kommt, was das dann tatsächlich bedeutet, ob wir bei 5% liegen, bei 10%, ob es vielleicht natürlich über die Zeitstrecke hinweg auch was mit der demografischen Entwicklung ist, sodass die neu auf den Arbeitsmarkt kommenden Menschen sagen, damit will ich arbeiten, finde ich super, bin ich hochmotiviert, endlich mal digital. dann funktioniert es gut. Wenn gleichzeitig sozusagen diejenigen, die sagen, kann ich nicht und will ich nicht mehr, vielleicht auch sogar ausscheiden aus Altersgründen.
Dann sind wir auch, glaube ich, wieder bei dem Thema Restrukturierung und Effizienz aufbauen und sich wieder ein bisschen mehr auf den Geschäftszweck auch zu fokussieren und zu konzentrieren. Da ist in den letzten Jahren ja auch sehr viel Personal aufgebaut worden, wo die Unternehmen einfach auch mit Personal teilweise Probleme versucht haben zu lösen, die sie intern so nicht lösen konnten, zumindest meine These. Und da findet, glaube ich, auch gerade einfach so ein bisschen Konsolidierung in den Unternehmen auch ein bisschen statt. Ein Problem, was die Unternehmen da draußen lösen müssen zurzeit, vor allem wenn man jetzt mal so ein bisschen auf den deutschen Mittelstand guckt, ist das Thema Hybrid Work. Vielleicht nochmal so ein bisschen aus deiner Perspektive, was verbindest du damit?
Es gibt zwei Arten von Hybrid Work aus meiner Sicht. Das eine ist dann, wenn ich einen Teil meiner Arbeit nicht in den Unternehmensgebäuden, das kann jetzt eine Fabrik sein, kann aber ein klassisches Büro sein, verbringe, sondern anderweitig mobil und einen anderen Teil der Zeit vor Ort, dann arbeite ich auch hybrid, ja, also mal vor Ort, mal digital. Und das, worüber wir vermutlich reden, ist dieses gemeinsame, zeitgleiche Zusammenarbeiten zwischen Menschen, die zusammen sind im Unternehmenskontext und anderen, die eben nicht vor Ort sind, sondern digital angebunden, zugeschaltet sind. Und das ist, glaube ich, auch so die viel größere Herausforderung. Alles andere, heute mache ich das, morgen mache ich das, ist auch fordernd, aber das kriegt man, glaube ich, ganz gut in den Griff.
Ja, du hast jetzt sehr stark den örtlichen Aspekt in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, es kommt noch ein sehr starker zeitlicher Aspekt.
Absolut. Auf,
also Hybrid Work bedeutet für mich nicht nur, dass ich zu Hause oder am Strand oder im Office arbeite, sondern dass ich eben auch dann arbeite, wenn es in meinen Arbeitsalltag auch reinpasst. Und das kann sein, dass ich von morgens 5 bis 8 Uhr arbeite und dann eben eine Pause habe bis 12, weil ich vielleicht die Kinder betreue und dann erst ab 13 Uhr wieder anfange und da meine restlichen Stunden ableiste. Und da merkt man schon, das kann sehr schwierig werden, weil wenn ich da auf mein Team schaue, die können ganz andere Fokuszeiten haben, einen ganz anderen hybriden Alltag haben. Die arbeiten vielleicht gerade dann, wenn ich nicht arbeite. Und da entstehen große Herausforderungen, oder?
Also ich hätte es für mich jetzt nicht in den Begriff mit reingenommen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich hybrid arbeite, dann stoße ich nämlich genau auf das Thema Arbeitszeitflexibilität. Auch das Thema Work-Life-Balance. Ich beschäftige mich als normales Unternehmen plötzlich mit Themen, die immer nur internationale Konzerne hatten, so das mit diesen Zeitzonen. Die sind es ja schon immer gewohnt, dass ich gucken muss, ist jemand überhaupt verfügbar? Viele andere Unternehmen, die hatten bisher bei der Vor-Ort-Kultur war klar, wenn ich da durch die Büros laufe, dann sind die Menschen in der Regel da, ne, wenn sie nicht gerade an der Kaffeemaschine oder sonst wo sind, aber sie sind vor Ort. Und heute weiß ich es eben gar nicht, ich sehe sie nicht, ich habe eigentlich nur so Indizien über Arbeitsergebnisse oder über kommunikative Kontaktpunkte jeglicher Art. Und das kann man durchaus auch ganz stark in Richtung Hybrid Work bringen, ja.
Du redest ja mit vielen Unternehmen, kriegst da sehr viel mit. Was ist so die größte Herausforderung dahinter? Ist es eher so ein technisches Problem? Ist es das asynchrone Arbeiten? Ist es das Verständnis? Fehlt häufig einfach ein Coach in einem Team, der das anleitet? Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung, bevor wir gleich noch tiefer einsteigen. Was sind so da die größten Probleme?
Also als die Corona-Pandemie zu Ende war, haben alle erstmal draußen auch ganz lautstark verkündet, Hybrid Work ist die Zukunft. Ja, das war völlig klar, dass jetzt wieder, also weder noch passieren wird, also weder vollkommen ins Office oder die klassische Pandemienummer, wir sind alle irgendwo mobil angeschaltet, sehen uns nur digital, sondern es wird hybrid sein. Das war so gefühlt gesetzt. Ich glaube, dass auch da wieder, wenn man diesem Hype-Cycle angeht, irgendwo gerade das Thema Technik und auch, wie organisiere ich es konkret, vielen schon ein bisschen so die Laune verdorben hat, ja. Also es ist ja ganz oft in so Besprechungen, wenn du jetzt nicht mal ein großes Unternehmen, Konzern anschaust, da ist oftmals natürlich dafür jemand da, der sozusagen dir einen Raum perfekt einrichtet für Hybrid Work. Im klassischen Mittelstand hast du erstmal keine High-End-Telefonanlagen mit Kameras, die sich auf die sprechende Person ausrichten, ja, wo du dann quasi auf den Bildschirm geworfen wirst, wenn du etwas sagst, sondern da steht dann halt ein Laptop irgendwo mit in diesem Raum dabei. So, und dann ist der Herr X, die Frau Y irgendwie zugeschaltet. Und wenn man dann mal reinguckt, dann sind die erstmal abgekapselt. Ja, die kriegen wenig mit, dann wird nicht laut genug gesprochen. Wenn sie selber sich melden wollen, achtet niemand auf sie. Das heißt, einerseits ist es eine Frage der Technik. Ich kann aber, wenn ich es möchte, durchaus auch heute schon vieles kompensieren, Workarounds schaffen. Ja, also ich kann beispielsweise, um dieses Beispiel mit dem Laptop, der da irgendwo quasi auf dem Tisch mit rumsteht, dass ich so eine Art Buddy habe, eine Person, die ganz stark auch den Fokus auf die andere Person hat, vielleicht auch mal sich dort zu Wort melden und sagt, Mensch, hier haben wir eine Meldung, dass sie genauso wirken kann wie alle anderen auch oder vielleicht auch mal was in Anführungszeichen ja übersetzt, paraphrasiert, dafür sorgt, dass quasi dann Zusammenhalt da ist. Ist aber anstrengend und deswegen passiert es aus meiner Sicht auch, dass dieser Trend alle zurück in die Offices nicht nur getrieben ist aus dieser Angst, dass man sagt, naja, unsere Unternehmenskultur leidet, das ist ja immer so dieses übergeordnete Argument, sondern ich glaube, dass viele auch sagen, boah, das Hybride funktioniert bei uns gar nicht so toll, ich finde es anstrengend, dann lass uns doch lieber das eine oder das andere machen. Ne? Also eine gewisse Ernüchterung ist auch da im Zeitverlauf.
Was glaubst du, woran liegt das? Ist das so eine Geldfrage, weil man nicht in diese Technik investieren kann, weil das Geld nicht da ist? Oder will man auch gar nicht in diese Technik investieren? Oder fehlt so ein bisschen das Mindset der Leute? Also ich kenne das Problem mit denen, wenn man sagt, okay, da stelle ich halt einen Laptop in die Mitte oder halt irgendwas anderes, was vielleicht schon mal ein bisschen besser funktioniert. Aber es ist trotzdem immer eine andere Dynamik allein schon. Also die Leute, die vor Ort sind, da guckt man sich in die Augen, man sieht die Geste, man sieht die Mimik, man hebt mal schnell die Hand, man atmet mal kurz durch und dann fängt man auf einmal an zu reden. Derjenige oder diejenige, die remote zugeschaltet ist, die können das eben nicht, die müssen sich melden. Und mein persönlicher Tipp ist immer, es immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterzubrechen. Und egal, ob ich vor Ort bin oder remote bin, am Ende muss sich jeder melden. Und da kann Technik ja heutzutage auch relativ easy helfen und sagen, hey, da muss sich halt jeder in diese Konferenz einfach einwählen mit dem Laptop oder mit dem Handy. Da gibt es ja auch mittlerweile so Handy-Modes, bei Google Meet gibt es das zum Beispiel, da kann man sich so einen Companion-Mode einwählen und dann hat man halt zumindest die Chance, sich zum Beispiel digital zu melden. Und da muss sich halt jeder melden, dann ist das ein sehr strukturiertes, moderiertes Meeting, aber dadurch sind alle gleich eingebunden und können auch alle mitmachen. Die Realität da draußen ist allerdings, dass es eher so aussieht, dass die Leute vor Ort sehr schnell und viel diskutieren und der oder diejenige, die remote ist, eher ein bisschen abgehängt ist, weil sie zum einen sich nicht melden kann und durch dieses viele Hin und Her teilweise gar nicht mitbekommen, was da eigentlich gerade gesprochen wird.
Absolut. Und genau das ist auch das, was da zu Modern Work mit reinfällt. Ne? Also die Meetings, wie sie in der Großzahl der Unternehmen in Masse stattfinden, die sind ja oftmals komplett unstrukturiert. Ja, man geht rein, man weiß es vielleicht noch gar nicht. Bestenfalls gibt es so eine Art Agenda. Es wird aber nicht moderiert. Es werden kaum Ergebnisse festgehalten. Das heißt, es muss sich generell etwas verändern. Und das haben wir jetzt beim Thema Hybrid Work einfach gemerkt. Und das dann funktioniert aber Hybrid Work nicht und deswegen müssen alle in die Offices, sondern ich muss auch Meetingkultur, Diskussionen, Kommunikationspunkte einfach mal neu denken, um in Richtung Modern Work zu kommen. Und das könnte jetzt ein schöner Auslöser sein und wie es dann so oft ist, sagen alle, nee, es funktioniert ja nicht gut, da müssen wir jetzt investieren und wollen wir auch nicht. Und ach übrigens, die Kultur bricht hier total zusammen, also wieder alle zurück, ja.
Was glaubst du, warum? Also warum machen die? Also, eigentlich wissen wir ja alles. Also es ist ja kein Hexenwerk. Das sind Regeln, die gab es vor 20, 30 Jahren schon, wie so ein Meeting auszusehen hat. Wir haben auch vor 20 Jahren schon hybride Meetings in irgendeiner Form gehabt. Da lag ein Telefon halt in der Mitte, wo jemand zugeschaltet war, wenn es der Kunde war. Also das ist alles irgendwie nichts Neues. Aber trotzdem tut irgendwie gerade gefühlt jeder so, als wäre es sowas Kompliziertes und Komplexes, dass man es gar nicht meistern könnte und bricht es auf so eine einfache Lösung zurück mit, kommt doch alle wieder ins Büro und dann sind wir alle hier und dann ist alles happy und alles ist wieder super wie früher.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass es nicht einheitlich ein richtiges Vorgehen gibt, dass man sagt, das ist jetzt absolut richtig. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin total froh, wenn ich vor Ort bin. Ich hasse das schon morgens, wenn ich mein Gerät hochfahren muss, muss ich mich irgendwie einwählen. Und dann bin ich den ganzen Tag frontal sichtbar. Das heißt, die Leute schauen mich die ganze Zeit an, ich fühle mich immer beobachtet. Ja. Und wenn ich aber dann hier das Ding zumache, dann bin ich komplett allein. Ja, ich muss mein Essen selber kochen. Ich habe vielleicht noch nicht mal irgendwie einen Arbeitsort. Und die sind total froh, dass es wieder zurückgeht. Dann gibt es auf der anderen Seite, um dieses gesamte Spektrum mal aufzuzeigen, Menschen, die sagen, boah, ich habe meinen Lebensalltag komplett remote organisiert. Ich kann mich von einem Meeting ins nächste rüber switchen, wo ich normalerweise vielleicht einen Standortwechsel bräuchte, wo ich Rüstzeiten habe oder ähnliches. Ich kann viel mehr schaffen. Ich bin effizient, nie mehr ohne. Und ganz viel dazwischen. So, und jetzt ist natürlich für Unternehmen auch schwierig. Könnte man sagen, ja, dann ist doch die beste Lösung, dann mach doch Hybrid Work, oder? Und dann kommen wir im Prinzip allen nach. Aber dann hast du genau diese Situation, die wir jetzt besprochen haben, dass das Unternehmen vielleicht nicht gewillt ist für diejenigen, die sich mobil super organisiert haben und vielleicht der Großteil will wieder ins Unternehmen und jetzt sage ich mal ein ganz brutales Wort, so eine Extrawurst immer noch zu braten, ja? Also dann sollen die halt auch kommen. Es ist ja auch eine Gruppe und ein Team, ne? Dass man sich da nicht rausnimmt. Ich denke, das hat was so ein bisschen mit Organisationsverständnis zu tun, mit einem Bild, wie Führung ist, und möglicherweise aber auch mit einem, ja, sage ich mal, anderen Menschenbild, als wir das, wenn wir jetzt mal als Hybrid Worker reingehen, als wir es vielleicht auch haben, ne?
Wir leben in einer Welt des Fachkräftemangels und ich kann es mir kaum vorstellen, warum Unternehmen sich damit nicht richtig beschäftigen und sich das leisten können, an der Stelle auch Fachkräfte zu verlieren, die eben gerade remote arbeiten wollen und dann sagen, das Spiel spiele ich nicht mit, weil es gibt da draußen durchaus Unternehmen, die dieses Problem gelöst haben und eine andere Kultur vor Ort haben, als die, die wir jetzt hier gerade beschrieben haben, die werden zwangsläufig dieses Unternehmen auch irgendwann verlassen. Warum gehen Unternehmen das trotzdem ein, dieses Risiko? Und wer löst denn das bei den Unternehmen vor Ort? Also wer muss denn das anpacken? Ist das der oder die Geschäftsführerin? Oder ist das das komplette Unternehmen? Muss da so ein Coach mit rein? Wer ist das?
Also wenn ich jetzt mal generell auf den Markt so schaue, wie werden da Entscheidungen getroffen? Da gibt es ja immer bei den größeren Unternehmen einen HR-Bereich, Personalbereich, ja. Aber die Entscheidungen, wie man generell arbeitet, die werden in den seltensten Fällen dort getroffen, ja, sondern das sind unternehmerische Entscheidungen. Und leider, und je größer diese Unternehmen sind, umso mehr habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sich an allgemeinen Trends orientiert. Und wenn jetzt gerade die Vorreiter des digitalen Arbeitens, Google und Co., auch alle zurückgehen, dann ist das wie so ein Signal für die Heerscharen der CEOs da draußen, um zu sagen, schaut, wenn selbst die das machen, dann ist es doch für unsere AG hier auch selbstverständlich, dass wir alle wieder zurückkommen. Ja, das ist genau wie mit diesem agilen Trend oder dass das Thema Digitalisierung als Thema so aufkam. Das ist ja auch alles getrieben immer. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade in Deutschland man sich sehr stark im internationalen Umfeld auch an Amerika und Co. orientiert und sagt, und wenn da ein Trend kommt, dann nehmen wir das irgendwie auch rüber. Ja, man pilgert in Silicon Valley, lässt sich aufschlauen, wie man sein Unternehmen führen muss, kommen alle zurück, Krawatte ist weg, Turnschuhe sind da, allen wird das Du angeboten und jetzt mobil. Und wenn aber Google und Co. sagen, nee, jetzt ist eigentlich doch keine gute Idee gewesen, dann werden alle, sagen alle, oha, jetzt müssten wir uns ja gegen den Mainstream stellen, ja. Und dann sagt man, dann ist es doch ein einfaches, dann machen wir das auch. Und die Shareholder, gerade bei Aktiengesellschaften, werden das ja auch dann verstehen, ne? Also da ist es ja oft immer so, wenn du nicht konform bist mit den großen Marktplayern, dann ist es erklärungsbedürftig. Bist du konform, dann hast du eigentlich auch ein leichteres Leben. Das bin ich immer ganz brutal.
Ja, klingt schlüssig, aber es gibt eigentlich auch ganz viele tausend Beispiele, gerade im Silicon Valley, wo es eben nicht genau so ist, sondern die sich eigentlich gerade gegen diesen Trend setzen oder ihren eigenen Trend machen, sind aber vielleicht nicht so in den Medien aktiv oder werden nicht so hoch gelobt an der Stelle, sondern es taucht halt auf, dass Meta, Google, Microsoft halt sagen, hey, ihr müsst ins Büro zurückkommen. Es ist klingt ein bisschen ernüchternd, wenn ich das so höre von dir.
Ich empfinde es tatsächlich auch ernüchternd, wenn ich die Medienlandschaft so anschaue. Und da kann man jetzt durchaus auch mal überlegen, wie Medien funktionieren. Wenn ich heute das tue, was alle tun, es ist ja auch keine Meldung wert. Wenn aber jemand in eine Gegenrichtung läuft, dann hat es erstmal Neuigkeiten wert, ja. Und wenn wir jetzt mal wieder durch sind, mal angenommen, das läuft jetzt noch irgendwie Monate so hin und dieser Trend, alle back in the offices, ist durch, dann werden diejenigen, die sagen, hey, jetzt haben wir erst alle zu Hause gehabt, jetzt haben wir wieder alle hier und vorher hatten wir alle zu Hause. Lass uns doch mal drüber nachdenken, ob nicht dieser Mittelweg, wie man so schön sagt, ja, dieses Hybrid Work nicht vielleicht doch was ist. Vielleicht trauen wir uns daran, weil beides extrem in Anführungszeichen nicht optimal ist. Dann ist das in den Medien wieder, ja, und dann springen da wieder welche drauf.
Ja, also ihr da draußen, die alle zuhört, nicht unbedingt diesen Meldungen zwangsweise folgen. Mal an die eigene Nase fassen, ist, glaube ich, da ein ganz gutes Sprichwort. Denkt mal drüber nach, was braucht ihr eigentlich, um erfolgreich zu sein? Gerade in dieser komplexen und sehr schnelllebigen Welt. Dinge verändern sich stark. Es gibt sehr viele unerwartete Elemente da draußen, die eintreten können von einem auf den anderen Tag. Da muss man drauf reagieren können. Das heißt, man muss jederzeit bereit sein, sich von jetzt auf gleich zu verändern. Und stellt euch mal diese Frage, könntet ihr von jetzt auf gleich euer Geschäftsmodell, keine Ahnung, zu 50%, zu 80%, zu 100% umstellen? Wärt ihr in der Lage dazu und nicht nur von den Produktionskapazitäten her? Also könntet ihr jetzt ein Lager umbauen? Ja, vielleicht habt ihr Kapazitäten und Erfahrung, aber könntet ihr auch die komplette Organisationsform umstellen von jetzt auf gleich? Wärt ihr in der Lage? Hättet ihr Leute dazu, die da dies begleiten könnten? Du hast es eben angesprochen, HR darf das häufig gar nicht. Halte ich für auch einen sehr großen Fehler, dass HR nicht in diese Organisationsentwicklung sehr stark mit eingebunden wird. Häufig ist das nochmal so abgekapselt, es gibt eigene Organisationsentwicklerinnen, die nicht im HR angesiedelt sind Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Fehler, oder?
Da maße ich mir jetzt kein Urteil an, ob das ein Fehler ist. Es kann ja trotzdem gut funktionieren, dass man sagt, man fokussiert eben nicht nur aus der HR-Brille, sondern hat auch ganz stark das Gesamt oder stärker als HR das oftmals hat, das ganz unternehmerische Interesse mit im Blick. In einer optimalen Welt hätte auch HR einen unfassbar unternehmerischen Blick. Und umgekehrt hätte das Business einen sehr stark menschenorientierten oder beziehungsweise, ich sag mal, HR-themenorientierten Blick. Aber de facto ist es halt einfach meistens und häufig nicht so.
Ja, das stimmt leider. Wenn wir jetzt mal sagen, wir sind in so einer Welt, wo Hybrid Work funktioniert, lass uns doch mal so eine Skizze aufmachen, wie das aussehen müsste, wenn es denn gut funktioniert. Sagen wir mal, wir haben die Technik, die haben wir schon. Die ist auch gar nicht so teuer da draußen. Also ihr müsst eigentlich keine Angst haben. Es gibt für auch kleines Geld, für kleine vierstellige und dreistellige Summen, gibt es gute Ausstattungen für Meetingräume. Es gibt mittlerweile gute Mikrofone, die nicht viel Geld kosten. Das heißt, Technik ist eigentlich keine Ausrede mehr. Mittlerweile Cloud-Software setzt auch fast jeder schon ein. Also das heißt, da die Voraussetzung ist meistens auch schon vorhanden. Was muss denn über der Technik hinaus noch da sein? Fangen wir mal so mit der Unternehmenskultur und dem Mindset so ein bisschen an. Wie muss so ein Team und so eine Organisation aufgestellt sein, damit Hybrid Work funktioniert?
Also in der Regel macht es dann Sinn, wenn alle Teammitglieder tatsächlich sagen, Hybrid Work ist unsere Lösung. Ja, wenn ich welche habe und die dann sagen, ich möchte an sich 5 Tage vor Ort sein, 9 to 5, und am liebsten abends mit den Kolleginnen und Kollegen dann auch noch auf dem Feierabend Getränk irgendwo um die Blocks ziehen, die werden vermutlich mit einer Lösung, wie auch immer die aussieht, 2:3, 1:4 oder umgekehrt, die werden da sowieso schon hadern, ja. Das heißt, ich brauche in erster Linie mal ein Commitment, dass wir wirklich Hybrid Work in dem Sinne durchziehen wollen, dass nicht zu jeder Zeit alle Menschen beieinander sind. Ja, also ich glaube, das ist mal das eine auf Teamebene. Die Führungskräfte, und da kommt es jetzt ganz drauf an, wie überhaupt im Unternehmen Führung gelebt wird. In allzu vielen Unternehmen ist noch ein relativ klassisches Führungsbild da. Zum einen klassisch insofern, als dass man sowohl fachlich als auch disziplinarisch führt, also beides quasi macht, beide Blickwinkel einnehmen muss. Es kann aber auch ein Verständnis noch sein, dass man sagt, es war damals schon schöner, Stichwort Vertrauen, zu wissen, was die Menschen denn machen, zu sehen, wie sie so diskutieren, was sie so diskutieren und nicht einfach zu warten, dass Ergebnisse kommen. Ja, so nach dem Motto, man reagiert häufig noch mit so einem Kontrollmechanismus und verkürzt möglicherweise die Zyklen der Kommunikation und Information, wo es eventuell mit etwas mehr Vertrauen nicht notwendig ist. Auf der anderen Seite sind viele Führungskräfte manchmal gar nicht in der Lage, dort, wo es tatsächlich sinnvoll ist, die Kommunikationszyklen zu verkürzen, nämlich vielleicht dort, wo Mitarbeitende eben nicht sich abgehängt fühlen wollen, die dabei sein wollen, die Informationen von ihren Führungskräften haben wollen. Und ich sage, hey, wenn ich von meiner Führungskraft erfahre, dass es dem Unternehmen gut geht, dann glaube ich dem mehr, als wenn es in irgendeinem Geschäftsbericht vielleicht so drinsteht und ich mir Sorgen mache, dass es uns eigentlich doch gar nicht so gut geht, wie es geht. Ja, also bewusst auch, dass die Führungskräfte auf der anderen Seite dann auch mal so Kommunikationszyklen verkürzen und nah dabei sind. Das ist Veränderung für viele.
Wer legt so Spielregeln in so einem Team dann fest? Ist das auch die Führungskraft? Also wann arbeiten wir? Wie sieht das Hybrid Work aus? Welche Technik benutzen wir? Nach welchen Spielregeln agieren wir? Also melden wir uns alle technisch auf dem Gerät oder moderieren wir hier auch Meetings? Dokumentieren wir die? Arbeiten wir asynchron? Vermeiden wir vielleicht auch viele Meetings, die durch Hybrid Work ja auch teilweise auch erst entstanden sind? Also wir haben so ungefähr 10% der Meetinglänge hat zugenommen, seitdem Corona entstanden ist, zumindest laut der Wissenschaft so ungefähr. Das ist ja auch, wenn man so auf den Arbeitsalltag mal runterbricht, in so einer Woche ist das ganz schön viel Zeit. Ist das die Führungskraft, die da entgegenzuwirken hat und das festzulegen hat?
Das kommt, glaube ich, darauf an. In der Realität wird es immer eine Mischung aus vielen Faktoren sein. Wenn du mich jetzt fragst nach dem Motto, wie könnte es in dieser optimalen Welt aussehen, dann würde ich sagen, schön ist es doch, wenn das Unternehmen für sich in Gänze, und da ist HR natürlich jedenfalls federführend mit dabei, definiert, wie wollen wir den Hybrid Work leben. Also gibt es sozusagen in mitbestimmten Betrieben ist es quasi wie eine Betriebsvereinbarung, Gesamtbetriebsvereinbarung, vielleicht auch ein Tarifvertrag, in ganz großen Industrieunternehmen, in dem man so mal ein paar Anhaltspunkte drinsteht, dass man weiß, wie ist das denn in dieser Kultur? Das sehe ich jetzt auch so aus der Employer Branding Brille, dass man nicht sagt, naja, das kommt drauf an, die einen machen so, die anderen machen so, ist eine schwierige Botschaft, ja, wenn ich jetzt Menschen draußen gewinnen will. Wenn ich aber sagen kann, hör zu, bei uns entscheiden beispielsweise die Teams und sie haben folgende Spannbreite, in der sie sich entscheiden können, wie sie arbeiten wollen, dann habe ich da eine Botschaft, die ich verstehen kann, ja, die auch nach draußen auf Menschen trifft, die das entweder gut finden, dass das die Teams machen und dass sie vielleicht sogar von 0 bis 100 die mobile Arbeit regeln können und die anderen sagen, ach, nur 2 Tage mobil möglich, nee, ich hätte eigentlich gerne 4, dann wissen sie auch schon, es wird nicht funktionieren. Insofern, Unternehmen sollte ganzheitlich auch aus Gerechtigkeitsgründen Rahmenbedingungen aufstellen, innerhalb derer dann möglichst bezogen auf die jeweilige Tätigkeit und Sinnhaftigkeit, muss man natürlich auch mal in Frage stellen, mit Blick auf die Menschen einerseits, aber auch natürlich auf die zu erledigenden Arbeiten und Aufgaben, da das Bestmögliche rauszuholen. Und das muss wahrscheinlich ausgehandelt werden, ja, da ist niemand, der dann sagt, hier ist es so, da sehe ich, da ist es so, sondern da spielt sehr viel rein und das ist vielleicht auch manchen erstmal, ja, ich will nicht sagen zu anstrengend, aber die merken, da muss geredet werden, ganz viel kommuniziert werden.
Ja, Veränderungen sind immer anstrengend und sind mit Reden und Kommunikation verbunden, aber das ist in einer Transformation ebenso, da muss man leider durch. Das gehört dazu, sich zu verbessern und zu verändern einfach und dann auch wieder besser zusammenzuarbeiten. Du hast eben angesprochen, es gibt Verträge, die vielleicht festgesetzt werden, wo man das regelt. Ich glaube, in so moderneren, vor allem auch eher kleineren Unternehmen, wird das dann eher so über die Haltung geregelt. Also welche Haltung nehme ich denn in der Arbeit an und mit welcher Haltung gehe ich an bestimmte Dinge auch heran? Und darüber regelt sich dann auch, wie so ein Team am Ende des Tages zusammenarbeitet.
Ja, wobei du natürlich auch sagen musst, dass du Haltung nicht vorgeben kannst, ja, und es nichts Schlimmeres gibt als Versuche von wem auch immer, Coaches, Organisationsentwicklern oder Führungskräften, so ein bisschen an der Haltung der Menschen rumzudoktern. Na, wir müssen alle digitaler denken oder ihr müsst jetzt in mobilen Szenarien denken. Das halte ich für total schwierig, ja, also an der Haltung zu arbeiten. Ich kann Menschen, die generell sagen, ich liebe dieses vor Ort, ich mag das in meinem Büro, da ist alles für mich und ich habe auch eine räumliche Trennung und ich freue mich, wenn ich nach Hause komme, bin aber vielleicht auch genauso gut froh, morgens wieder weg zu sein. Da kannst du nicht an der Haltung rumarbeiten, ne? Sondern du musst dann immer die Frage beantworten, what's in it for me? Und wenn das mit dem Geschäftszweck gar nicht mehr zusammenpasst, dass man sagt, na, jetzt haben die Mitarbeiter sich aber so gemütlich eingerichtet, dass man das nicht mehr zu dem passt, wie wir als Unternehmen sein wollen, dann kann das auch mal bedeuten, dass man sich da entzweit, ja. Und das muss man halt auch dann irgendwie regeln.
Ja, das muss man auch akzeptieren. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Die Haltung kann man nicht durch eine Parole einfach ändern. Eine Haltung ist da, eine Haltung entwickeln die Leute auch, und zwar jeder für sich persönlich auch. Es gibt bestimmt auch eine Teamhaltung, es gibt eine persönliche Haltung. Du hast eine, ich habe eine. Und klar, an der kann man arbeiten, die kann man verändern, aber nicht von jetzt auf gleich und schon gar nicht durch eine Parole von extern. Eine Haltung ändert sich nicht von heute auf morgen. Das ist etwas, ist eine Art Wert, den man in sich hat, wie man mit was umgeht, wie man Dinge auch akzeptiert, und man verändert sich nicht von heute auf morgen. Jeder, der es behauptet, hey, ich habe mich verändert, ich habe mal kurz nachgedacht, der hat, glaube ich, nicht so richtig nachgedacht.
Das spricht jetzt eigentlich auch so ein bisschen dafür, dass wir den gesamten Arbeitsmarkt auch, ich nenne es mal, fluider denken sollten, ja. Weil natürlich in manchen Unternehmen funktioniert die Vorortarbeit vielleicht super und da sind auch 90% der Menschen, die sagen, genau, endlich sind wir wieder alle da. Funktioniert wunderbar. Diejenigen, die damit nicht klarkommen, die würden vermutlich ein Unternehmen finden, das genau ihnen andere Freiheiten bietet, ja. Das heißt, warum akzeptieren wir es nicht auch auf der Gesamtebene und sagen, ja, dann lasst uns das doch so sortieren, dass jedes Unternehmen die Mitarbeitenden hat, die auch von, jetzt kommen wir wieder rein, von ihrer Haltung her von Grund auf schon auf dieser Linie liegen, wie das Unternehmen das haben möchte. Weil immer dann, wenn es abweichend ist oder man mit Vorgaben arbeiten muss oder man möchte verändern, dann fängt im Prinzip es an, schwierig zu werden. Schwierig heißt nicht, dass es dann unlösbar ist, aber da vielleicht auch mal ein bisschen locker zu lassen und nicht von vornherein schon solche Probleme zu umschiffen, weil es dann schwierig wird, sondern entweder sagen, okay, wir packen es an, wir transformieren es, wir wissen, wir können vielleicht nicht alle mitnehmen, ne, in diese neue Welt, aber vielleicht sind wir dann auch bereit, vielleicht mit anderen Menschen in anderer Art und Weise zusammenzuarbeiten.
Für die, die unter euch die Folge mit dem Thema Employer Branding gehört haben, die werden sich da jetzt dran erinnern. Also man muss ehrlich zu sich selber sein. Es bringt nichts, sich anders nach außen darzustellen und dann Leute anzuwerben und zu hoffen, dass die dann für immer und ewig bleiben, auch wenn wir eigentlich ganz anders sind. Aber das ist leider auch nicht so schwierig, immer ehrlich zu sich zu sein als Organisation. Man will ja da draußen sich toll darstellen. Man will ja sagen, man arbeitet agil. Man will sagen, man arbeitet hybrid. Aber um auch Leute anzuwerben, aber lange hält man die natürlich dann halt nicht, wenn man da an der Stelle nicht ehrlich ist, aber man versucht es halt erstmal, ne? Es ist halt marketingtechnisch, klingt das erstmal toll, dass man so aufgestellt ist, auch natürlich Richtung andere Kunden, ne? Ich will ja sagen, wenn ihr ein Geschäft mit mir macht, wir sind ein hippes Unternehmen, wir sind erfolgreich, wir können uns transformieren, wir sind hier nicht so alt eingesessen und eingestaubt und eigentlich ganz zurückhaltend. Mit uns könnt ihr auf jeden Fall Geschäft machen, weil uns könnt ihr vertrauen. Das ist ja auch so ein Image-Thema, was man versucht, da draußen auch preiszugeben und sich da natürlich auch so ein bisschen was vorlügt, mal ganz vorsichtig gesagt.
Da bin ich tatsächlich immer sehr stark getriggert, ne? Weil ich weiß, dass das sehr, sehr häufig so gemacht wird. Und ich selber bin auch manchmal eher etwas der Nestbeschmutzer, der sagt, wisst ihr was, ich bin nicht in einer Verantwortung und ich arbeite nicht darauf hin, dass wir diesen schönen Schein aufrechterhalten. Also unser Auftrag ist nicht, einen schönen Anstrich draußen zu machen, sondern Transparenz zu erzeugen. Und wenn im Rahmen der Transparenz rauskommt, dass wir halt doch nur manche Dinge nur zu 90% gut machen und wir Baustellen haben, dann tun wir doch gut daran, diese Baustellen zu benennen, weil dann kann jemand entscheiden und sagt, also mit den Baustellen kann ich entweder umgehen oder sagt, hey, dann arbeite ich mit dran, diese zu schließen, damit komme ich soweit klar, ja. Und dann haben wir auch ein Match und wir gehen von Anfang an eher ehrlicher miteinander um, was dann auch wieder auf Bindung, Loyalität, Vertrauen beidseitig einzahlt. Ja. Und da ist Employer Branding eine Rolle, ganz, ganz gefährlich, vor allem wenn sie zu marketingnah gedacht wird. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also Employer Branding muss ehrlich sein, sonst funktioniert es nicht richtig. Aber ja, das lass mir das Thema mal aufstehen. Ich glaube, da kann man jetzt auch viel philosophieren. Lass uns mal zurückkommen. Also wir haben die Technik, sagen wir, die haben wir. Wir haben darüber gesprochen, wie so ein Team eine Haltung einnehmen muss, welche Rahmenparameter da sein müssen und vor allem, dass die Führungskräfte oder je nachdem, welche Organisationsform herrscht, vielleicht gibt es ja auch gar keine Führungskräfte innerhalb des Teams, vielleicht macht man kollegiale Führung, vielleicht gibt es eine Tandemführung, man teilt sich in irgendeiner Art die Führung auf. Also Thema Shared Leadership zum Beispiel. Aber irgendwie gemeinsam beschließt man, in welcher Form man arbeitet. Und zwar, wir bleiben bei dem Thema, wir wollen hybrid arbeiten, also haben wir beschlossen, hybrid auch zu arbeiten. Was für Rahmenparameter brauchen wir noch? Wie müssen Büros auch aussehen? Ne? Du hast jetzt gesagt, es gibt so Leute, die wollen halt 5 Tage die Woche vor Ort sein. Ich bin momentan auch gerne 4 Tage die Woche vor Ort oder zumindest 3 Tage, einfach weil ich jetzt nahe zum Büro bin und einfach hier gibt einen guten Koch, den wir hier mittags haben. Das ist so der USP, warum ich vor allem ins Büro komme. Ich will aber hier trotzdem auch hybrid arbeiten können, weil mein Team halt zu 80% eben nicht vor Ort ist. Was glaubst du, wie muss so ein Büro noch aussehen? Was fehlt da noch, dass die Organisation merkt, hey, es ist ja eigentlich gar nicht so ein Problem?
Auch da durchlaufen wir verschiedene Phasen. Ja, wir kommen ja aus einer Zeit alle, in der es vor allem kleinere Büros gab, so 2, 3, 4 Menschen. Dann hat man so ein bisschen angelehnt an das Amerikanische, als es dann agil wurde, auch in vielen Unternehmen, oder man zumindest sich um Agilität bemüht hat, lass uns mal vielleicht so in den Raum bringen, dass wir alle größere Räume brauchen. Wir müssen alle zusammen sein, wir müssen immer kommunizieren. Das heißt, das Thema Großraum, Büro, gab auch so eine Phase, da hat man eher die kleinen Büros wieder abgeschafft, ist wieder in die großen Büros gegangen. Und dann wiedererkannt, das eine Extrem durchs andere ersetzt und hat dann plötzlich erkannt, ach, vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn wir so ein bisschen was Variables machen, so eine Art Activity-Based Working. Und das Thema New Work ist da ganz stark irgendwie auch immer mit drin, dass man dann gesagt hat, ja, es muss irgendwie jetzt auch total ansprechend sein und fancy. Ne? Dieser Startup-Trend, der auch so ganz stark zu spüren war, dass die Unternehmen, die Großen gesagt haben, wir müssen agieren wie ein Startup, wir denken wie ein Startup, und dann kamen die zurück aus dem Silicon Valley und dann waren plötzlich die größten Konzerne wie Startups. Warum? Weil sie ein Bällebad hatten, ja, früher dann plötzlich Kicker rein haben. Und heute ist der Kicker schon das Sinnbild für viele von Anti-New Work, die sagen, boah, der Kicker ist es nicht. Ja, sage ich, ach, ist erstaunlich. Habt ihr nicht ganzheitlich betrachtet, dieses Thema, ja? Und von daher glaube ich, um die Frage wirklich zu beantworten, wir brauchen heute Räume, die vor allem abgestimmt sind auf den Zweck der Arbeit, die dort drin vollführt wird, nenne ich es mal ganz brutal. Wenn ich denken muss, dann brauche ich vielleicht Ruhe zum Denken oder ich brauche eine anregende Umgebung, was auch immer mich stimuliert zum Denken. Muss ich kommunizieren? Brauche ich Räume, die Kommunikation ermöglichen, die Diskussion ermöglichen? Das heißt, ein Raumwechsel hat auch einen ganz großen Impact auf meine Arbeit. Und da kommen wir auch gleich zum Thema Zuhause arbeiten. Das habe ich da nicht, ja. Also wenn wir jetzt einen virtuellen Workshop machen, dann schreiben wir irgendwelche Kärtchen in Conceptboards oder Miros und Co. rein, ja. Aber ich bin immer an der gleichen Stelle. Ich habe immer das gleiche Surrounding. Und wenn man wirklich mal über Kreativität und Musterbruch spricht, dann würde uns das schwerfallen. Und die optimalen Räume bieten im Unternehmen genau das, ergänzt um die Möglichkeiten, die dann durch mobile Anbindung zusätzlich entstehen.
Wie attraktiv muss ein Büro sein, dass Leute überhaupt ins Büro kommen wollen heutzutage? Ich hatte mit dem Joachim Seiber, das war die zweite Folge des Podcasts, die wir aufgenommen haben, auch mal gesprochen, wie die Reise bei Seiber Media hier aussah, was wir alles gemacht haben. Und da ging es auch viel um Begegnungsstätten, also so ein bisschen Deep Focus auch umzusetzen, diese Einzelbüros, wenn ich mal konzentriert arbeiten muss, aber eigentlich eher viele Begegnungsstätten hinzumachen und eher hier so ein Kaffee- und Essenskantine hinzusetzen und eigentlich weniger Büroräume.
Ja, das ist ein Trend oder ein Punkt, den ich sehr, sehr gut verstehen kann, dass man sagt, gibt es auch eine Art Erlebnisfaktor Büro, ja, dass es irgendwie auch Spaß macht, sich vielleicht morgens irgendwie in den Berufsverkehr zu quälen oder mit den Öffentlichen, die dann nicht kommen, in der Kälte zu stehen, all diese Dinge. Das heißt, so ein bisschen den menschlichen Bedürfnissen nachzukommen, das kann was Spielerisches haben, das kann Kommunikatives haben, das kann Gemütlichkeit sein. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir ja über Arbeiten reden, ne? Dann hören viele, sagen, ja, ist ja alles wunderbar und wann arbeitet ihr? Nee, also ich beziehe dieses Ganze immer als Rahmenbedingung für eine bestmögliche Arbeitssituation, ja. Reine Gemütlichkeit kann auch schnell zur Faulheit und Ablenkung führen, ne? Also so weit darf es nicht gehen. Aber wenn ich mal 3 Stunden gearbeitet habe und sage, boah, jetzt sind wir erstmal kreativ durch und gehe dann in eine Art Sportraum rein, ja, oder in ein anderes Setting und nach 20 Minuten kommen alle wieder raus und sagen, boah, haben wir irgendwie mal cool mit der PlayStation gezockt, aber jetzt geht's weiter, jetzt sind wir mal wieder, ne, können wir neu auftanken, dann hat es einen Arbeitskontext und dann hat auch im Prinzip das Unternehmen mehr geboten als bisher und vor allem mehr an, ja, Produktivitätssteigerung bewirkt, ja.
Der Stelle dann vielleicht doch mal ein bisschen Richtung Google gucken und schauen, wie Büros aussehen könnten. Da kann man sich zumindest auch in Deutschland ein paar Beispiele einholen. Die haben ja auch ein paar Offices hier, die sehr schön aussehen. Auch diese viele Abwechslung, die du gerade angesprochen hast, so ein bisschen bieten. Ich glaube, wir haben jetzt noch relativ viele Rahmenparameter festgelegt, wie Hybrid Work gelingen kann und was Grundvoraussetzungen sind. Gibt es für dich auch einen Kontext, wo es nicht gelingen kann? Also gibt es zum Beispiel Formate, bestimmte Termine, große Nachteile, bestimmte Elemente, die mit Hybrid Work nicht gelöst werden können oder nicht eben hybrid umgesetzt werden können?
Ja, ich denke, da gibt es schon eine ganze Reihe. Viele Unternehmen haben jetzt beispielsweise während Corona auch Personal aufgebaut und dann war das erstmal eine reine virtuelle Geschichte. Und danach, als man dann in Richtung hybride Welt gegangen ist, haben die gesagt, boah, ich habe mich da jetzt irgendwie noch nicht so eingefunden. Ich fühle mich diesem Unternehmen noch nicht so zugehörig, weil ich dieses Community-Feeling, dieses gemeinschaftliche Gefühl, da einfach zusammen zu sein, irgendwo gemeinsam Quatsch zu machen an so einem, an der Kaffeemaschine oder ähnliches, das haben die nie erlebt, ja. Die haben ihre Kolleginnen und Kollegen immer hier so als zweidimensionale Quadrate aufgereiht in einem Call gesehen. Und das hat keine emotionale Bindung erzeugt, ja. Und die große Gefahr ist natürlich auch, dass die sagen, ganz ehrlich, ich orientiere mich mal ganz nüchtern an den Fakten, sprich, was zahlt ihr mir, wie ist meine Arbeitszeitregelung oder ähnliches, wie ist die Benefit-Landschaft und ob ich meinen Laptop und mein Gerät heute fürs Unternehmen A, B oder C hochfahre und ob das jetzt hier in Deutschland ist oder vielleicht ein internationales Unternehmen, ist mir eigentlich egal. Da hast du natürlich schon ein bisschen ein Problem, wenn du aus der klassischen Welt kommst und hast jetzt über die hybride Welt, die du machen möchtest, ein gewisses Risiko, dass die Bindung, die eh aus meiner Sicht immer weiter, ja, nachlässt, also diese ganzen jahrzehntelangen Zugehörigkeiten, die wird es wahrscheinlich eher nicht mehr in der großen Masse geben. Aber das kann das natürlich beschleunigen, dass man den Zusammenhalt nicht mehr hat, ja, dass Menschen leichter kündigen, weil sie vielleicht eben nicht mehr emotional auch mal, ja, dieses offene Ohr spüren, wenn sie sich mal ausholen können beim Kollegen oder bei der Kollegin und sagen, komm, lass uns mal reden, ne? Wie ist denn jetzt die Sache über Privates? Das machst du virtuell digital nicht. Du kannst auch nicht in einem Meeting sagen, wir gehen jetzt mal in den Breakout-Raum und dann erzählst du erstmal, warum es dir zu Hause gerade schlecht geht, ja? Das fällt alles weg und es ist tatsächlich eine Gefahr, die sollten wir nicht unterschätzen. Heißt aber nicht, oh mein Gott, ja, die Unternehmenskultur leidet total, wenn wir das machen, also machen wir es nicht, also diese sofort wieder alles zurück. Nein, da sage ich immer Nachdenken, Sinnhaftigkeit, ja, also wir, es gibt für alles Möglichkeiten. Es ist Aufwand, es ist, gehört Organisation dazu, aber dafür machen wir ja auch so Podcasts wie hier, um den Menschen einerseits Mut zu machen, in die Richtung reinzugehen, vielleicht auch ihnen ein paar Tipps, ein paar Hacks, wie man sagt, an die Hand zu geben, wie es gelingen kann. Und dann sollen sie einfach gucken, was für sie die richtige Möglichkeit ist, ne? Wie sie am besten damit klarkommen. Das Wichtige ist, nicht zu blauäugig zu sein, aber auf gar keinen Fall zu sagen, es geht alles nicht. Wir machen das so, wie das die Großen jetzt machen.
Darum geht es ja auch hier, Chancen und Möglichkeiten zu entwickeln, Ideen mitzugeben, jetzt hier rauszugehen und direkt auch etwas im Alltag umzusetzen oder zumindest eine Idee zu haben, woran man mal arbeiten könnte und worüber man nachdenken sollte. Thema Nachdenken. Lass uns doch nochmal so ein ganz kleines Spiel spielen zum Schluss, wenn wir in die Zukunft gucken. Wir haben jetzt 2024, wir haben jetzt gerade noch Januar, seitdem wir den Podcast aufnehmen. Das heißt, wir haben noch ganz viel Zeit in diesem Jahr. Was glaubst du, wo stehen die oder wo sollten die Organisationen im Dezember 2024 stehen? Also woran haben sie gearbeitet und was haben sie erreicht?
Das ist so ein bisschen die Frage wie nach den HR-Trends. Da habe ich jetzt letzte Woche einen Artikel dazu veröffentlicht. Ich kann natürlich jetzt so aus der Marktbeobachter, aus der Bloggerperspektive natürlich sagen, woran man arbeiten sollte. Und da kämen bestimmt ganz viele Themen so auch in die Richtung, welche Möglichkeiten durch KI und eben auch durch Mobile Work oder Hybrid Work jetzt sozusagen hier mit reinkommen, was Auswirkungen sind auf Recruiting, auf Employer Branding und Co. Ich fürchte aber, dass viele Unternehmen gerade noch tiefer in einen Krisenmodus reingehen. Auf der einen Seite, weil sie kein Personal finden, auf der anderen Seite, weil vielleicht Lieferketten gerade schwierig sind, weil man im Unternehmen mit gesellschaftlichen Themen, mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu kämpfen hat und dann eher sagt, oh Gott, jetzt kommt auch noch KI. Also das Gefühl, so eine Abwehrhaltung gerade da ist und sagt, jetzt müssen wir erstmal überleben, sprich erstmal vielleicht Personal abbauen, Hiring Freeze und so weiter und auf Sicht gefahren wird. So ein typisches Verhalten natürlich in Krisenzeiten, sodass die Frage jetzt für mich auf der einen Seite auf der Wunschebene beantwortbar ist, aber wenn du mich fragst, wie wird es sein, dann glaube ich, die Unternehmen, die es verstehen, weiter den Weg zu gehen in Richtung Modern Work, an ihrer Zukunftsfähigkeit arbeiten, die investieren in die Möglichkeiten, die Hybrid Work bieten, den anderen, die jetzt erstmal wieder komplett das Ruder rumreißen und auf komplett quasi Scheuklappen aufsetzen und sagen, erstmal nur noch Kosten sparen, dass man da, wenn man das sinnvoll damit umgeht, wahrscheinlich, wenn das Ganze wieder anläuft, ist allen anderen voraus ist. Ja, weil nicht heute 1000 Menschen kündige und ich weiß aber hinterher, ich brauche wieder 500, dann ist es halt super schwierig, dann wieder 500 Menschen zu finden und vielleicht kann ich 300 auch irgendwie durchschleppen und sage, das hilft mir deutlich mehr, ja.
Also Sprichwort gilt also weiterhin noch in der Krise investieren und das sind nachher eigentlich die Gewinner, wer in der Krise sinnvoll handelt und nicht in den Krisenmodus wechselt und vor allem in den Panikmodus.
Genau, das ist das Richtige. Krisenmodus ja, entschiedenes Handeln auch, ja, weil da geht es ja um Existenzen, aber ich sage trotzdem mit dem Kopf anschalten, ja, weil danach, nach der Krise geht das Leben und das Unternehmen ja bestenfalls auch wieder weiter.
Ja, und man lernt ja auch sehr viel in diesen Zeiten. Also es geht ja darum, nicht nur zu überleben, sondern es geht ja auch, sich zu verändern, zu lernen und danach besser und stärker und schneller zu sein. Und ja, nimmt das als Chance da draußen. Das ist, ich weiß, es ist immer super schwierig und auch mal so einfach gesagt, das ist eine Chance und man kann sich da transformieren und kann sich breiter aufstellen gegen den Wettbewerb. Klingt immer alles leichter gesagt als am Ende getan. Aber dafür habt ihr ein Unternehmen gegründet da draußen, dafür arbeitet ihr in Unternehmen und das ist sozusagen eure Purpose ja da draußen, auch gemeinsam erfolgreich zu sein. Und ja, packt das einfach an. Ich hoffe, ihr habt ein paar Impulse mitgenommen hier in dem Podcast von Stefan und mir und ja, könnt ein bisschen mehr Richtung Hybrid Work auch gehen und die richtigen Leute da draußen auch finden. Die letzten Worte aber von dir aber nochmal, Stefan, du hast eben deine Trends im HR-Bereich angesprochen. Was ist dein Lieblingstrend? Teil den doch noch gerne nochmal mit uns.
Mein Lieblingstrend ist zu erkennen, dass es ganz viele Hausaufgaben zu machen gibt und sich loszulösen von den vermeintlichen medialen Trends. Das ist quasi mein Lieblingstrend, back to the basics, Hausaufgaben.
Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann folgt dem Stefan doch einfach auf LinkedIn und geht doch mal auf ihn zu. In den Shownotes werden wir auf jeden Fall alle Links verlinken. Und wenn ihr etwas zu dem Podcast haben wollt oder Feedback dazu habt, dann schreibt uns doch an modernwork@seibert.group und kommt auf uns zu. Und falls ihr Lust habt, auch mal dabei zu sein, schreibt mich auch sehr, sehr gerne an. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast einfach auf den gängigen Kanälen wie Spotify und Podcast bewerten würdet. Dann wissen wir, dass die Arbeit, die wir hier tun, richtig ist und ihr da draußen was mitnimmt. Stefan, vielen herzlichen Dank. Und ich würde sagen, euch da draußen viel Spaß beim Zuhören oder viel Spaß beim Zuhören gehabt haben und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.